Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Angebot der Deutschen Welle. Noch mehr Informationen finden Sie unter dwworld.de.
Hier ist die Deutsche Welle, verehrte Hörerinnen und Hörer. In der nun folgenden Sendung stellen wir Ihnen einen der prominentesten deutschen Komponisten der Gegenwart vor, Boris Blacher, der in Berlin wohnt und wirkt und zu den international angesehenen Tonsetzern unserer Zeit zählt.
Blacher zählt zu den nicht eben häufigen Musikern mit dem eigenen Gesicht oder Profil. Natürlich ist der Einfluss von Strawinsky nicht zu überhören, aber das konstruktive Element, das zum Konzertanten und Experimentellen hinzutrat, hat ihn vor Nachahmung und Erstarrung bewahrt. So juckte es ihn, die rhythmischen Fragen neu zu ordnen, über Strawinsky hinaus. Er erfand die variablen Metren, ließ also unterschiedliche Metren in bestimmten Reihenfolgen sich ablösen, sich spiegeln. Ein Stück kann also mit einem Zweiachteltakt beginnen, in jedem Takt ein Achtel hinzufügen, bis 9 Achtel etwa erreicht sind, um dann wieder sukzessiv zu 2 Achteln zurückzufinden. Blacher hat deshalb wohl auch viel für Ballett komponiert. Die Tänzer wissen ihm die rhythmisch konturierte Musik zu danken. Aber auch die Musikanten unter den Instrumentalisten. Allen voran seine eigene Frau, Gerti Herzog, die Pianistin, für die Boris Blacher viele Werke schrieb. Und nun ein Ausschnitt aus einem Gespräch mit Boris Blacher, den wir in seiner Wohnung zu Berlin besuchten, wo Gerti Herzog nicht am Klavier, sondern im Haushalt tätig war, zwischen den Kindern und dem Hund jonglierend. Das Reich des Maestro A war ein kleines Zimmer, in dem es sehr nach Arbeit aussieht, in dem Ordnung als störend empfunden würde, bleibt von der Hausfrau Gerti Herzog sozusagen unberührt. Auf dem Schreibtisch liegen riesige Notenblätter, Stapel, Stoppuhr, Werkzeug zum Notenschreiben. Ein Klavier steht nicht im Raum. Mit Blacher zu sprechen ist ein lehrreiches Vergnügen. Auch wenn er von sich erzählt. Blacher, in China geboren, im Jahre 1903 übrigens, also vor 65 Jahren, in Sibirien aufgewachsen. Wie begann das Leben mit Musik bei Boris Blacher?
Zur Musik erwachte mein Interesse sehr früh. Mein Vater war nämlich zwar ein Bankdirektor, aber ein glänzender Pianist, der viel besser Klavier spielte, als ich heute kann. Und so allmählich, wie es damals in gutbürgerlichen Familien der Brauch war, pflegte man erstmal Klavierstunden zu bekommen, ab 7. Jahr, glaube ich, dass ich nur hasste und klipp erklärte, also eigentlich Musiker werde ich sowieso nicht, sondern ich sagte, ich wäre Ingenieur oder Straßenbahnschaffner oder sowas, was man in dem Alter nur sagt. Und das Klavierspiel also betrachtete ich also als eine ziemliche Quälerei, wie das nur also viele Kinder, auch meine eigenen. Und das Ende war, da kam der Erste Weltkrieg, dann kam er nach Sibirien und dort, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, die mir heute noch nicht klar sind, wollte ich plötzlich Geige lernen. Natürlich mit 10, 11 ist es auch zu spät. Mit 17 oder 16 sogar kam ich in die Mandschurei. Da waren viele Immigranten, die ein Orchester bildeten, ein Sinfonieorchester. Und die hatten keine Noten. Also musste ich Klavierauszüge instrumentieren, weil ich bei den betreffenden Dirigenten Harmonielehre Unterricht nahm. Er war selber nicht so ganz sicher, und das war wahrscheinlich das Gute, sodass wir gemeinsam lernten. Und diese Art Unterricht mit einem unsicheren Lehrer ist eigentlich im Grunde genommen das Typische eines guten Kompositionslehrers.
Dann sind Sie ja heute kein guter Kompositionslehrer, oder?
Nein, ich bin, glaube ich, ein guter, weil ich in manchen Dingen auch nicht sicher bin, aber diese Sicherheit nicht verberge. Ich möchte keine Autorität sein, sondern wenn jemand kommt, sagen wir mit einem Stil, der mir nicht ganz vertraut ist, dann lerne ich im Grunde genommen bei dem erstmal. Bloß ich lerne schneller.
Ja, aber ich meine, eine Grundlage vom Handwerklichen im traditionellen Sinne müsste doch auch heute noch immer vorhanden sein, so wie Sie es doch auch sich angeeignet hatten.
Außerdem ist sie sehr, sehr gesund. Also, was wir verlangen, das heißt, in dem Falle ich verlange, ne, dass man die traditionellen Dinge, über die man manchmal mit Verachtung guckt, Werften, die sind im Grunde genommen doch so einfach. Also wenn er schon ein Komponist nicht einen strengen Satz innerhalb von einem halben Jahr lernt, soll er das Komponieren überhaupt erstmal aufgeben. Das hat dann gar keinen Sinn.
Ja, und die, die ohne Traditionsgrundlage anfangen, sind doch ein wenig mit Skepsis zu beobachten.
Ja, also heute ist ja das Hauptproblem die ganze Entwicklung der Weltmusik. Also ich habe zum Beispiel eine Klasse zurzeit bestehend aus einem Japaner, einem Indonesier, was habe ich da noch? Südamerika, Nordamerika. Nun, Frage, ja, was soll man lernen? Also erstmal, sag mal, haben Sie das Traditionelle gelernt? Können Sie einen Bach-Choral aussetzen? Können Sie also ein Stück ohne parallelen Quinten schreiben? Oder können Sie es nicht? Nun ist das ja auch so, die kommen oft mit Stipendien aus, sagen wir mal, Tokio oder was weiß ich. Man kann ja den Betreffenden nicht wieder sagen, also fahren Sie mich mal wieder zurück. Nun machen wir in der Hochschule, haben wir, glaube ich, eine ganz gute Methode. Dann sagen wir wahrscheinlich, also halbes Jahr kein Kompositionsunterricht, jetzt setzen Sie mal auf den Hosenboden, lernen Sie bei dem Harmonielehrer, bei dem Generalbass, beim dritten strengen Satz. Dann können wir allmählich anfangen, auch seine sozusagen Vorstellung erstmal technisch zu kontrollieren. Denn hier ist die Frage, soll die zweite Oboe im Fortissimo Orchester nur durchkommen oder ist es eine Nebenstimme? Das ist eine rein technische Frage. Ne? Da braucht man sich um Stile erstmal gar nicht zu kümmern. Zweitens kommt aber die Frage, ja, wie soll diese Musik, die Weltmusik, die berühmte, nur aussehen? Soll der Betreffende die Tradition seines Landes in irgendeiner Form bewahren? Soll er also eine 0815 Musik komponieren, die bei uns in sämtlichen Nachtprogrammen, Musikfesten sofort angenommen werden, solange der Komponist jung ist, und aufgeführt werden? Also meine persönliche Meinung, das ist eine freie Entscheidung jedes Einzelnen, die sollen doch versuchen, in der ganzen Palette der Weltmusik doch auch eine bestimmte Farbe zu zeigen.
Ja, aber Sie haben auch das Problem des Klanges.
Ja, ich glaube, es gibt ein Klangideal, den jede Person und jede Zeit hat. Nehmen Sie zum Beispiel aus einer Zeit heute, wo das Klangliche so im Vordergrund steht. Und gucken Sie manchmal in Werke, die mit konventionellen Instrumenten geschrieben sind. Sie finden sich, dass der elektronische Klang jetzt zurückwirkt auf die konventionellen. Nehmen Sie Penderecki zum Beispiel, nicht? Oder Ligeti und so, ne? Bei denen hören Sie plötzlich Klänge, die sehr an elektronische Musik erinnern. Die sind übrigens bei Bartok auch schon. Wenn Sie das Scherzo aus dem dritten Quartett nehmen, dann hören Sie, also das ist ein Streicher Ponticelli gespielt, ne? Dann hören Sie erstmal das elektronisch und dann kommt was noch hinzu, also für mein Gefühl, Sie hören plötzlich, als ob das Stück mit doppelter Geschwindigkeit gespielt wird.
Das hieß er aber, dass wir die elektronische Methode wohl als Anregung verwenden konnten, aber eigentlich gar nicht nötig haben, weil die alten Instrumente das auch hergeben, oder?
Sowas Ähnliches. Aber ich finde diese ganze elektronische Sache interessant, besonders von dem Standpunkt des Messbaren. Und da werden wir wahrscheinlich die Grundlagen der Musik, wenn wir weiter mit der Elektronik beschäftigen, und zwar nicht mit dem Ehrgeiz einer 9. Sinfonie, ne? Zu komponieren. Das ist, glaube ich, etwas verfrüht noch. Aber wir werden wissen, was ist Tondauer, was ist Tonhöhen, denn so einfach sind sie nicht. Die Musik ist doch ein sehr labiles Unternehmen. Sowohl die Tonhöhen, wie die Tonintensität, wie die Tondauern. Das ist alles genauso labil wie der Mensch. Deswegen wahrscheinlich hört er Musik so gern.
Was arbeiten Sie denn jetzt? Auch wieder elektronisch oder nicht?
Ich hatte die Idee, zum Beispiel die alten Monodramen von Benda, die wissen Ariaden auf Naxos, ob man die nicht versucht, den alten Text zu behalten, wie er ist, und darauf so eine elektronische Musik oder nicht Musik, wie Sie wollen, zu machen. Denn ich meine, der Vorteil, in alten Zeiten musste man für die Schauspieler eine Pause einbauen in Musik. Also die Musik wird immer zerrissen. Wenn Sie mit elektronisch arbeiten, brauchen Sie nur am Regler zurückzudrehen, in dem Moment, wenn die Sprache kommt. Und wieder die aufdrehen. Das ist vielleicht also eine Entschuldigung, warum man diese Form mit elektronischen Mitteln versucht. Wobei ich die Schauspieler wieder live denke, auf der Bühne. Denn das hat sich herausgestellt. In einem Konzertsaal vor Lautsprechern zu sitzen, ist natürlich das Langweiligste, was es gibt. Es muss was Lebendiges da oben sein. Den wen soll man dann später die Sträuße überreichen? Wen klatscht man? Einen Lautsprecher kann man das ja nicht.
Gewiss, man könnte ihm auch irgendeinen Kranz auflegen, aber das wäre natürlich witzlos. Wie ist es denn mit Ihren anderen Arbeiten für das Theater beispielsweise?
Naja, im Moment habe ich einen Auftrag von der Oper, eine Oper zu schreiben. Das ist im Grunde genommen zufällig entstanden. Ich hatte immer Lust, nach der Notlandung, die viel technische Mittel braucht, wo man auch viel gelernt hat, dass zum Beispiel Elektronik in Pianissimo sehr viel wirkungsvoller ist, als nur die Schockwirkung. Das bedeutet allerdings, dass die Qualität der Bände viel besser sein muss. Denn ich habe mich immer gewundert, warum alle so laute Klänge da fabrizieren. Dadurch verdeckt man natürlich die Nachteile einer Bandqualität. Und als Kontrast, denn es ist immer so, wenn man was gemacht hat, will man genau das Gegenteil davon machen. Habe ich zu meinem eigenen Spaß angefangen, nach dem kleinen Theaterstück von Scholler Malerchen, 200.000 Taler mit sehr wenig Personen. Spielt also in den osteuropäischen Raum, so 1910, mit, glaube ich, 12 Personen, mit einer sehr einfachen Geschichte. Daraus eine Art, naja, ich will nicht sagen komische Oper, aber Art Singspiel zu machen.
Mit Sketch-Charakter ein wenig? Oder?
Nein, das ist kein Sketch-Charakter, das sind also soziale Momente, die schon vor der russischen Revolution anfangen. Da ist auch die Idee des Israels drin. Dieser Anfang war allerdings vor dem israelischen Siegel. Ich meine, Anfang, das zu komponieren. Und dann hatte ich eine Idee, warum soll man, Folklore ist doch heute unmodern. Jeder Mensch sagt Folklore, naja, so ein Bart. Da habe ich gedacht, Gott, soll ich nur studieren, die echten Gesänge aus der Gegend, oder soll ich mir sagen, gut, ich mache eine Fantasiefolklore, wie ich mir das einfach vorstelle. Und das hat mich gereizt, eigentlich das Stück zu machen. Dann musste ich, also weil ich in Berlin lebe, fragte ich dann an, ob dem Theater hier, nicht damit man nicht später den Vorwurf kriegt, dann warum haben sie uns übergangen, habe ich gefragt, habe ich den Textbuch überreicht, das ist nur zusammengestrichen, ne? Und die haben es noch angenommen. Und
wann wird es kommen?
Das wird in den Festwochen 69 kommen.
Und Sie haben lange keine Kammermusik gemacht?
Oh doch, ich habe jetzt für die Philharmoniker, für ein Quartett der Berliner Philharmoniker, eine Variation über einen divergierenden C-Moll-Dreiklang geschrieben.
Also doch ein Interesse für Harmonie?
Nein, das ist einfach mehr oder weniger, also da alle Dreiklänge heute verpönt sind, also ein C-Moll-Dreiklang ist doch heute also nicht mal in der Unterhaltungsmusik mehr möglich. Da wollen wir ihn richtig versuchen auszunutzen.
Das ist also eine Ihrer ironischen Arbeiten mehr?
Das ist gar keine ironische Arbeit. Ich glaube, das ist sogar eine ernst gemeinte Arbeit. Warum soll man nicht alle Mittel, die möglich sind, einsetzen?
Die Deutsche Welle beendete ihr Porträt des Berliner Komponisten Boris Blacher.
Schön, dass Ihnen dieses Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dwworld.de.